Ja, herzlich willkommen beim Future of Leadership Podcast. Und heute haben wir ja einen ehemaligen Preisträger des Future of Leadership Awards hier. 2018 haben wir euch ausgezeichnet. Er ist Projektleiter bei TUM Hyperloop, einem Forschungsprogramm an der Technischen Universität München. Und ja, ich finde das Programm absolut vorbildlich, weil es war eine studentische Initiative, aus der sich ganz viel entwickelt hat. Das heißt, sie haben Studenten Eigeninitiative ergriffen und haben wirklich daraus was sehr Großes inzwischen gemacht. Ja, und zwar hat sich ursprünglich eine studentische Gruppe gebildet mit dem Ziel, an der internationalen SpaceX Hyperloop Pod Competition teilzunehmen. Das war ein global ausgeschriebener Wettbewerb, den Elon Musk, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen als Unternehmenspionier und so ein bisschen auch verrückten Vordenker, der hat den ausgerufen, um ein Transportmittel der Zukunft zu kreieren. Und im August 2017 hat sich ein Team der Technischen Uni München da den Hauptpreis gewonnen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 324 Stundenkilometer. Und im Sommer 2018, fand ich damals schon sehr beeindruckend, gleich verteidigt und dabei die Maximalgeschwindigkeit nochmal deutlich gesteigert auf 466 Stundenkilometer. Also keine Ahnung, wenn man das mit dem Auto fährt, ist es glaube ich schon ganz schön schnell und damit auch ein Geschwindigkeitsrekord des Wettbewerbs gebrochen. Inzwischen haben sie viermal den globalen Wettbewerb gewonnen. Aber was eben, finde ich, noch viel beeindruckender ist, dass aus dieser Initiative ein breiteres Forschungsprogramm an der Universität entstanden ist, in dem untersucht wird, wie man aus der Hyperloop-Technologie Realität machen kann. Und er hat seinen Master im Applied and Engineering Physics an der TUM abgeschlossen und ist heute Projektleiter des Hyperloop-Projekts und arbeitet als Research Assistant an seiner Doktorarbeit. Herzlich willkommen, Gabriele Semino.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Letztes Mal haben wir uns in Tutzing getroffen, das war noch vor Corona. Und das war auch erst, nachdem ihr das zweite Mal gewonnen habt, Hyperloop. Inzwischen sind da noch zwei mehr dazugekommen. Gabriele, sag mal, wie viele Leute arbeiten eigentlich jetzt insgesamt in diesem Hyperloop-Kontext sozusagen an der TUM?
An der TUM, also die Teams, die diese Wettbewerbe gewonnen haben, waren immer so zwischen 30 und 40 Studierende. Letztendlich inzwischen sind wir weiter gewachsen. Unser aktuelles Projekt verlangt ein bisschen mehr Kapazitäten und auch ein bisschen mehr Leute. Wir sind jetzt so 70, 80 Studierende, die aktiv sind. Inzwischen auch ein paar Angestellte an der TUM, also als Doktoranden, als wissenschaftliche Mitarbeiter.
Und gibt es ja inzwischen auch ein Institut oder einen Professor oder irgendwie, also habt ihr auch einen akademischen Übervater bekommen, der sich um euch kümmert sozusagen?
Also das ganze Thema Hyperloop ist als Programm aufgehängt direkt an der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie. Das ist eine neu gegründete Fakultät der TUM, die gerade an dem Ludwig-Bölkow-Campus, also im Süden von München, am Standort Otto-Brunthoff-Kirchen entsteht. Und da hat sich eben dieses Programm gebildet. Und ein dediziertes Professor für Hyperloop-Technologie gibt es noch nicht. Es läuft gerade tatsächlich eine Berufung in dem Bereich. Es haben sich aber auf jeden Fall schon mehrere Professoren gefunden, die einerseits akademischen Input geben, aber auch zum Beispiel die Doktorarbeiten betreuen und diese somit das Thema begleiten.
Und sag mal, wie viele Universitäten haben denn damals als der Elon Musk gerufen hat, ich glaube irgendwo in die Wüste in Kalifornien oder Nevada, wo war das?
Dieser Wettbewerb war nicht in der Wüste tatsächlich, das war gleich vor dem Headquarters von SpaceX. Also letztendlich im Industriegebiet um LA rum, in Hawthorne genau gesagt. Also sind die Headquarters von SpaceX und gleich davor auf der Straße wurde halt diese Röhre gebaut.
Haben die Röhre gebaut, okay. Und wie lange war die eigentlich? Was hat die für eine Länge?
1,2 Kilometer lange Röhre. Da haben sie breite, lange Straßen geradeaus und dann geht auch sowas.
Ah, okay, aber die Röhre, die wurde dann auch wirklich nur für diesen Wettbewerb da aufgestellt und danach dann auch wieder abgetragen sozusagen, ne?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ob die Röhre heute noch da ist, kann ich weder bestätigen noch verneinen. Aber genau, also die Röhre wurde tatsächlich im Vorfeld des ersten Wettbewerbs dort aufgebaut, aufgestellt und ist meines Wissens nach das letzte Mal, wo ich in LA war, tatsächlich noch dort. Ob sie heute noch da ist, weiß ich nicht.
Und eben als Elon Musk da das ausgeschrieben hat, wie viele Teams haben denn da teilgenommen? Wie viele Universitäten?
Also, so die ganz genauen Zahlen kennen wir nicht, wie viele Teams sich allgemein gemeldet haben. Bei dem ersten Wettbewerb, das war 2015, hieß es über 1000. So viele sind aber nie zur Endphase gekommen, natürlich. Das heißt, es gab immer Zwischenphasen, letztendlich zwei Zwischenphasen, von denen man von einer undefinierten Anzahl, aber entscheidend relativ große Anzahl von Teams, dann normalerweise auf so circa 40, 50 Teams gekommen ist und dann in der wirklichen Endphase wurde nochmal auf 20 bis 30 Teams reduziert. Das sind auch die Teams, die dann nach LA eingeladen worden sind, ein Pod zu bauen und es dann auch dann vor Ort zu testen. Das heißt dann doch eine relativ reduzierte Nummer.
Naja, aber ich muss sagen, also ich war auf jeden Fall stolz, sofern man als völlig Unbeteiligter stolz sein kann. Ich fand es auf jeden Fall super, dass die Technische Uni München da also unter so vielen Unis, und da haben ja auch wirklich renommierte Unis aus aller Welt teilgenommen hat, nicht nur einmal, dass ihr da einmal die Besten wart, sondern sozusagen jetzt schon viermal hintereinander. Das muss man ja wirklich erst mal schaffen. Also ich finde das echt beeindruckend. Und ja, gratuliere ich dir natürlich auch ganz herzlich dazu und deinem Team. Aber vielleicht weiß ja noch gar nicht jeder unserer Zuhörer, was Hyperloop überhaupt ist. Von daher, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist Hyperloop eigentlich und wozu braucht die Welt sowas oder wozu könnte die Welt das in Zukunft gebrauchen?
Also Hyperloop ist ein Transportkonzept, kann man das so also nennen, bei dem es darum geht, Menschen mit sehr großer Geschwindigkeit von A nach B zu transportieren. Das heißt, letztendlich geht es darum, eine mittellange Strecke, wir reden immer von, sagen wir mal, irgendwo bei 500 km/h, wobei das geht bestimmt schon bei 200 los und über 1000 Kilometer geht es auch, dass man eine solche Strecke nimmt und dazwischen eine Röhre baut, so also das im Konzept. Vorteil dieser Röhre ist, in dem Moment, wo ich eben diese geschlossene Umgebung habe, kann ich die Luft rausnehmen. Und das heißt, ich habe, wenn ich da durchfahre, keinen Luftwiderstand mehr. Und dann in dieser Röhre, die ich einmal habe, können dann Kapseln oder wie man die so nennt im Hyperloop-Bereich, Pods, die eben Menschen oder Cargo transportieren, die sich dann mit großer Geschwindigkeit von eben A nach B bewegen und somit eben Menschen in, das übliche Beispiel ist so irgendwo zwischen 30 und 40 Minuten von München nach Berlin zum Beispiel transportieren könnten oder eben von einer großen Großstadt in die nächste große Stadt. Und dadurch könnte man halt zum Beispiel Kurzflüge, also was für ein Flugzeug eher eine kurze Strecke ist, komplett vermeiden. Man könnte halt mit einem System auf dem Boden bei noch größerer Geschwindigkeit, mit einer Anbindung, die vielleicht durchaus praktischer ist als zum Flughafen rausfahren, Menschen ohne direkten Emissionen auch, was eben ein ganz zentraler Aspekt ist, energieeffizient von A nach B zu transportieren. Wir untersuchen das natürlich noch im Detail, inwiefern diese ganzen Vorteile tatsächlich auch mit der Technik vereinbar sind. Aber das ist so die grobe Idee. Sie wurde eben 2013, wie schon erwähnt, von Elon Musk in dieser Form mehr oder weniger vorgestellt. Er hat damals eben dieses Use Case vorgestellt und in einem White Paper, was öffentlich verfügbar war. Und er hat dann auch gesagt, wer auch immer diese Idee so toll findet, kann gerne weiter daran arbeiten. Und seitdem wird sie eben von Universitäten, auch Unternehmen und auch Großkonzernen inzwischen sind auf verschiedene Weisen beteiligt, vorangetrieben und weiterentwickelt und versucht, Realität zu machen.
Und gibt es jetzt irgendwo schon eine Hyperloop-Strecke, die tatsächlich genutzt wird, irgendwie? Also
So weit ist das alles noch nicht. Also man hat sich da am Anfang, sagen wir mal eben 2013 entstanden, in den ersten Jahren gewünscht, dass man sehr schnell zu einer kommerziellen Strecke kommt. Doch eine solche Entwicklung dauert eine gewisse Zeit. Das heißt, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Landschaft anschaut, es gibt ein paar ersten Teststrecken, die erwähnte Teststrecke bei SpaceX. Ein paar Firmen haben eigene Teststrecken in verschiedenen Längen aufgebaut. Aber wir befinden uns noch in der Entwicklungsphase. Das heißt, diese ersten Teststrecken sind eben noch, um technische Feinheiten zu untersuchen, zu verbessern, zu optimieren. Ziel vieler dieser Unternehmen, vieler Initiativen ist, eines Tages vielleicht auch in Europa eine Referenzstrecke bzw. eine Zertifizierungsstrecke zu haben, also eine Strecke, die lang genug ist, die vollen Geschwindigkeiten zu testen, aber auch zum Beispiel Betrieb zu testen, also mit Passagieren zu testen und so weiter, um dann, nachdem man auf dieser Teststrecke getestet hat und das System zertifiziert hat, dann auch in die erste kommerzielle Nutzung zu gehen. Aber das dauert alles noch ein paar Jahre.
Okay, weil ich dachte, ich hätte mal gelesen, dass in Chicago oder so, so ein konkreter Anwendungsfall geplant ist zum Flughafen oder so, aber ist wahrscheinlich dann auch einfach nur geplant, also, vielleicht aber schon noch Zukunftsmusik, oder?
Also Chicago, Cleveland ist es, glaube ich. Von Chicago zu Cleveland ist, glaube ich, einer dieser Strecken, die eine Firma untersucht hat, wo es auf dieser Studie sehr positive Ergebnisse rauskam, also ein guter Anwendungsfall. Es ist aber an dieser Stelle, soweit ich lesen konnte, noch eine Anwendungsstudie, sagen wir mal eine Machbarkeitsstudie, noch kein konkreter Fall, wo schon was gebaut wird, weil eben die Technik noch nicht bereit ist. Also ich glaube nicht, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, dass kein Unternehmen heute sagen würde, könnte heute anfangen, eine Strecke zu bauen. Das würde mich wundern, wenn das jemand sagt.
Und sag mal, was fasziniert dich persönlich an Hyperloop, an dieser Idee? Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre da intensiv dabei. Saßt du eigentlich in dem Pott, als der da mal durch die Röhre geschossen wurde?
Nee. Alle unsere Pots waren unbemannt.
Der fies, dann konntet ihr gar nicht dieses Gefühl genießen, wie das ist, mit 500 km/h durch so eine Röhre zu schießen, ne?
Nee, aber es gab Videos danach. Also die Kamera, also sogar Kameras in den Pots, wenn man Tom Hyperloop tatsächlich auf YouTube sucht, dann findet man auch ein Fahrtvideo. Ja. Dann hat man so ein bisschen ein Gefühl von der Geschwindigkeit. Nee, also unsere Kapseln waren noch alle unbemannt, die waren auch klein und die sind auch mit relativ großen Geschwindigkeiten und relativ großen Beschleunigungen gefahren. Vor allem bei den Beschleunigungen, da will man eigentlich noch keinen Passagier drin haben. Vielleicht zu Hyperloop allgemein, warum das so faszinierend ist. Also auf der einen Seite geht es darum, was man halt selten hat, an einem komplett neuen System zu arbeiten. Das heißt, es ist grundlegend was zwar sehr viele Komponenten von anderen System hernimmt. Also was ich immer sage, für Hyperloop braucht man keine neue Physik entwickeln. Die alle physikalischen Aspekte, die man da relevant sind, kennt man schon. Viele Technologien sogar, die man braucht, gibt es schon, muss man eben anpassen, verbessern und kombinieren. Aber letztendlich ist es ein neues System, ein neues Konzept, was es heutzutage noch nicht gibt und wo es eben darum geht, mit sehr viel Freiraum zu gestalten, okay, wie könnte ein Transportmittel in der Zukunft aussehen, was im Idealfall eben größere Vorteile hat als die Systeme, die man heute kennt. Und das heißt, diese Flexibilität ist auch aus einer wissenschaftlichen und Engineering-Perspektive halt extrem spannend, weil man das nicht so oft hat. Und auf der anderen Seite, wenn das mal in der Anwendung kommt, ist es natürlich eine tolle Anwendung, denn letztendlich könnte man eben in unter einer Stunde praktisch von jeder Großstadt zu einer anderen Großstadt springen oder eben fahren, aber eben mit sehr großer Geschwindigkeit. Und das wurde halt grundsätzlich, wie wir sozusagen innerkontinental vor allem von einer Stadt zur nächsten kommen, grundsätzlich ändern. Und das ist eben auf jeden Fall eine spannende Auswirkung, die diese Entwicklung haben könnte.
Und wie ist das damals tatsächlich bei der TUM entstanden? Weißt du das, wie die Entstehungsgeschichte war? Und warst du da schon dabei oder wann bist du da dazugestoßen sozusagen?
Also ich bin tatsächlich erst ein Jahr später dazugestoßen. Das heißt, ich kann nur berichten, was mir so erzählt worden ist. Aber letztendlich ist es tatsächlich relativ, sagen wir mal, bottom-up entstanden. Das heißt, dieser Wettbewerb wurde, glaube ich, August 2015, wenn ich mich nicht irre, ausgeschrieben. Da wurden eben dieser erste sehr grobe Regelwerk ausgebracht mit dieser Vorstellung, dass man diesen Wettbewerb macht. Und die Geschichte, die mir erzählt worden ist, dass wirklich eine Studentin das gelesen hat, angefangen hat, mit einer anderen Studentin zu reden und gesagt haben, sie wollen das machen. Und die sind dann rumgelaufen zu den bestehenden Initiativen hier in der TUM und haben gefragt, wie macht man sowas, wie baut man eine studentische Initiative auf und könnt ihr uns da unterstützen? Bis sich eine gefunden hat tatsächlich, die die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt oder kurz WAR. Die ist eine studentische Initiative, die es schon seit 50 Jahren an Atom gibt, also sehr lange an Atom gibt. Ich wusste mal den genauen Jahr, Gründungsjahr, aber das ist auf jeden Fall schon länger her, dass es diese studentische Initiative gibt. Und mit dieser Initiative hat man dann eben gesagt, okay, wir können gemeinsam eben ein Projekt, beziehungsweise diese Initiative hat das eben als Projekt aufgenommen. Und dann haben sich dann eben aus anderen Projekten dieser Initiative, aus anderen Studierendenkreisen mehr oder weniger Interessierte zusammengefunden, die dann das Team gestartet haben. Und dann, nachdem es einmal ins Rollen gekommen ist, dann haben immer mehr Leute an Bord gebracht. Und zum Glück ist es dann auch passiert, dass das erste Team dafür gesorgt hat, dass es ein zweites Team gibt. Das ist dann, als ich dann dazu gekommen bin, wir hatten sogar ein bisschen Überlappszeit und dann haben wir halt auch vom zweiten Team dafür gesorgt, dass es ein drittes Team gibt und so weiter. Viele Leute sind natürlich von Team zu Team anders. Es gehört ganz normal dazu, zu den Gegebenheiten eines studentischen Teams. Leute werden fertig, Leute wollen was anderes machen, ihr Fokus ändern. Und manche Leute sind geblieben, unter anderem ich. Und das heißt, das Team geht dann immer voran.
Aber ich erinnere mich, ja, das ist auch wahrscheinlich schon 3-4 Jahre her, da habe ich euch mal in dem Makerspace besucht und da wurde in dem Makerspace, in Garching ist der, glaube ich, ne, nördlich von München, fleißig an dem Pod gearbeitet. Ist der heute noch der Ort, wo ihr an dem Pod arbeitet oder hat sich das verändert?
Also tatsächlich wurden alle Wettbewerb-Pods in dem Makerspace gebaut. Mhm. Natürlich also hauptsächlich zusammengebaut. Verschiedene Teile wurden dann extern gefertigt oder bei irgendwelchen Partnern. Aber letztendlich die Zusammenarbeit, also das Zusammenbauen der Kapsel und das Testen der Kapsel wurde alles im Makerspace hier in der Unternehmertum in Garching gemacht. Das ist gleich das Nachbargebäude, von wo ich aktuell bin. Inzwischen ist es so, wir machen noch sehr viel im Makerspace, also vor allem kleinere Sachen nutzen die Maschinen dort noch. Nach und nach ist der Plan, dass wir eben an diesem neuen Standort im Süden von München, eben am Ludwig-Boltkow-Campus, wo eben die Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie entsteht. Und das heißt, nach und nach werden wir da ziehen, aber das Makerspace ist immer noch eine gute Adresse, um halt solche Sachen, also Teil zu fertigen, zu testen, zusammenzubauen. Deswegen passiert auf jeden Fall auch noch einiges dort. Natürlich aktuell unter Corona-Bedingungen.
Ja, das geht auch bei euch wahrscheinlich nicht spurlos vorbei. Ne?
Richtig.
Aber ich meine, so einen Pod zu bauen, das ist ja sicher auch teilweise teuer. Oder ich meine, ihr musstet dann ja auch diesen Pod da eben nach Los Angeles transportieren. Wenn ich richtig informiert bin, hat ja Elon Musk da keinen Pfennig zu beigetragen. Wie war denn da die Finanzierung? Und hat euch die Uni eigentlich auch unterstützt? Oder ist sozusagen das, was ihr von der Uni hattet, der gute Name und die Connections zu anderen Studenten? Also wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also diese Wettbewerbprojekte waren nicht günstig, das kann man durchaus so sagen. Letztendlich immer, wenn man was baut, insbesondere wird es schnell teuer. Also die Finanzierung der Projekte war üblicherweise so, dass eine immer größer werdende Anzahl von Unternehmen gemeinsam das Projekt gesponsert haben. Also wir haben dann eben die verschiedenen Kontakte ausgenutzt, um mit Unternehmen zu reden. Die Uni hat da in gewisser Weise sehr groß unterstützt, in dem Sinne, dass eben mit dem Namen der Technischen Universität München kommt man bei den Firmen natürlich gut an, hier am Standort München sowieso. Wir haben auch sehr viele große Konzerne, aber auch Mittelständler, die vor allem bei der Fertigung unterstützen können. Das heißt, und die Uni hat, muss man zusätzlich sagen, auch finanziell unterstützt, vor allem für die Teilnahme an sich. Das heißt, also ging normalerweise für die Reisekosten und Ähnliches eben für die Teilnahme, weil wir letztendlich die Universität im Ausland vertreten durften. Und das heißt, da sind sehr viele Gelder verschiedener Ecken. Der größte Sponsor war für 4 Jahre in Folge, da sind wir immer sehr dankbar gewesen, die Firma Airbus, die eben jetzt auch am Standort in Ottobrunn auch vertreten ist, mit dem wir immer gute Kontakte hatten. Aber da sind eben sehr viele Quellen zusammengekommen. Einerseits finanzielle Quellen und sehr viele Unternehmen haben einfach geholfen mit ihren Kapazitäten, Fertigungskapazitäten, aber auch Unterstützung. Alles möglich. Also viele haben auch einfach unterstützt mit gut Software, womöglich, aber auch mit Unterstützung, also Expertise, sage ich jetzt mal, also mit Engineering-Dienstleistungen, wenn man so will, und sich mit dem Team getroffen und Sachen diskutiert und so weiter.
Jetzt ist es ja so, ich meine, das ist ja auch ein sehr komplexes Produkt, also so ein Prototypen, den ihr da gebaut habt. Und ich meine, ich berate jetzt hauptberuflich Organisationen, zum Teil sehr große Organisationen, und weiß, wie schwer das da oft ist, gemeinsam Konsens hinzukriegen, sowas zu organisieren, dass das entsteht. Das ist ein riesen Organisationsaufwand. Irgendeiner muss ja entscheiden, wie das zum Schluss aussieht, wer was tut. Die Arbeit muss delegiert werden. Die ganzen Dinge müssen geplant, die Partner gesucht, die Finanzierung sichergestellt werden. Und jetzt klingt das ja erstmal studentische Initiative nach rein ehrenamtlichem Engagement ursprünglich. Wie habt ihr euch denn da organisiert und wie habt ihr Entscheidungen getroffen? Wie hat die Führung überhaupt stattgefunden sozusagen?
Also letztendlich haben wir das bei den Wettbewerbsprojekten ja immer so gemacht. Es gab eine Teamleitung, das heißt, es gab dediziert immer drei Teamleiter, die sich die Aufgaben dann verteilt haben und auch die Verantwortlichkeiten geteilt haben. Und zusätzlich praktisch zu jedem Bereich der Kapsel, also das heißt letztendlich wirklich technische Bereiche, aber auch zum Beispiel zu Sachen wie Sponsorensuche, PR und ähnliches, gab es dedizierte Subteams, haben wir die genannt, mit dem Subteamleiter, der dann auch gegenüber der Teamleitung die Verantwortung für das jeweilige Subteam getragen hat. Und letztendlich, wie das in vieler Weise funktioniert hat, dass man einmal alle auf demselben Stand war und auch Entscheidungsprozesse relativ schnell gelöst hat, ist, dass man sich oft getroffen hat, also fast täglich. Das heißt, wenn halt eben ein Problem aufgekommen ist, hat man schnell mit dem relevanten Kreis der Leute, normalerweise eben Teamleiter und ein paar Subteamleiter, reden können und eine Lösung getroffen, das restliche Team informiert und man ist weitergekommen. Das geht bei relativ kleinen Teams ziemlich gut. Und das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert durch den ganzen Wettbewerb. Klar gab es manchmal mehr Diskussionen als bei manchen kleineren Entscheidungen, aber das hat an sich als Struktur sehr gut funktioniert, weil eben viele Leute regelmäßig im Kontakt waren und jeder wusste, wofür er verantwortlich ist. Jeder wusste, was sein Bereich so erledigen muss und wusste, wo seine Interfaces, seine
Schnittstellen sind.
Schnittstellen,
ne?
Danke. Seine Schnittstellen eben mit den anderen Subteams gibt und war eben in einem engen Kontakt.
Und habt ihr da eine spezielle Methodik angewendet? Also habt ihr Agile Scrum oder sowas gemacht oder habt ihr es letztendlich mit gesundem Menschenverstand einfach für euch definiert, wie ihr vorgehen wollt?
Ich muss zugeben, wir haben hauptsächlich mit gesundem Menschenverstand da versucht. Also sagen wir mal so, das war ja dieses Jahr dann wieder anders mit Corona. Aber also unsere Erfahrung ist, solange die Leute sehr viel Zeit miteinander verbringen und sehr viel miteinander reden und über Probleme, die aufkommen, sehr schnell lösen, ist keine große Strukturierung der Probleme und Entscheidungsprozesse und so weiter nötig. Das Ziel war auch ganz klar definiert bei den Wettbewerben. Ich meine, letztendlich musste die Kapsel schneller werden. Alles, was die Kapsel schneller gemacht hat, war gut. Alles, was die Kapsel langsamer gemacht hat, war schlecht. Und das heißt, die Entscheidungsprozesse waren sehr einfach und sehr schnell in dieser Hinsicht.
Ja, ich glaube, gesunder Menschenverstand ist ja auch eine sehr wertvolle Ressource, ne? Die wird häufig unterschätzt im Alltag, aber man findet sie auch gar nicht so immer, sag ich jetzt mal. Aber das heißt, du sagst letztendlich so ein bisschen, also wichtig war natürlich, dass man ein klares Ziel hatte, wahrscheinlich ja auch eine Vision, die echt gezogen hat, wenn du sagst, dass Firmen und alle sehr schnell sich dafür begeistern konnten, weil wenn das alles ehrenamtlich ist, muss es ja schon auch so eine Mission sein, wo die Leute sagen, da ist so ein bisschen auch ein Ehrgefühl oder ein Stolz, wenn man da mit dabei ist, vermutlich, dass dann die Disziplin auch da ist, da regelmäßig dran zu bleiben und bis zum Schluss mitzumachen, ne? Und dann eben der sehr schnelle, häufige Austausch, dass man immer maximale Transparenz hatte, aber auch, dass man ganz klar messen konnte eigentlich, was Erfolg ist, nämlich schneller ist Erfolg, weniger schnell ist eben kein Erfolg. Das ist natürlich eben, das ist gut, wenn man so eine klare Zielfunktion hat. Das ist ja nicht in allen Bereichen der Wirtschaft oder auch sonst des Berufslebens der Fall. Also ihr habt es ja viermal eben geschafft. Ich weiß nicht, wie hoch ist denn der Geschwindigkeitsrekord inzwischen? Ist der immer noch bei 466 oder wurde der nochmal getoppt?
482.
Der wurde 482.
Ganz knapp getoppt bei dem letzten Wettbewerb.
Ja. Aber das heißt also, noch jetzt das nächste ist die 500er-Marke zu brechen wahrscheinlich.
Also tatsächlich ist es so, dass dieser Wettbewerb jetzt nicht weiter organisiert wird. Das heißt, okay. Das wird jetzt vermutlich so bleiben, erstmal bei diesen 482 km/h. Es wurde angekündigt, dass es einen weiteren Wettbewerb geben würde. Es hat aber letztendlich dann keine, also es wurde angekündigt am Tag vom letzten Wettbewerb, es wurden aber dann keine Regeln je rausgebracht. Und nach dem aktuellen Stand wird vermutlich auch keine weiteren Wettbewerbe geben. So viel Begründung hat SpaceX leider nicht gegeben dafür, aber das ist für uns auch nicht weiter tragisch, weil wir jetzt eben auch ein eigenes Projekt hier vor Ort haben, was uns mehr als genug beschäftigt. Das heißt, da gibt es die Gefahr, dass uns langweilig ist, nicht. Aber letztendlich, genau, ein bisschen schade für diese Wettbewerbe, weil wir uns für sehr, sehr lange Zeit
motiviert haben dann natürlich auch wahrscheinlich. Wenn man immer so eine Deadline hatte, so einen Zieltermin, wo man sagte, da muss es auf den Punkt fertig sein, ne?
Mhm. Ja, an dem Tag muss es fertig sein und es muss liefern und wenn nicht, dann ist der Wettbewerb verloren und man kann vielleicht im nächsten Jahr es nochmal versuchen. Aber genau, also der Wettbewerb war sehr, sehr gut als ehrenamtliches Projekt, als Projekt eben mit einer klaren Zielsetzung, klare Deadline, klare Messung, also keine Messkriterien für den Erfolg. Aber genau, also ich kann halt nur jede Studierendengruppe, die was machen will, die was gemeinsam machen will, sich einen Wettbewerb auszusuchen, empfehlen. Das haben inzwischen teilweise andere neue Studierendengruppe hier in der TUM gemacht, mit denen ich auch teilweise gesprochen habe. Ich habe immer empfohlen, sucht euch einen Wettbewerb aus und macht da mit, weil das liefert Ziele, liefert Deadline, liefert eine klare Motivation, man kann ja was gewinnen, unabhängig davon, ob es am Ende noch irgendwas ist, was man sich im Lebenslauf schreiben kann, aber die Erfahrung, die man eben macht, indem man halt bei sowas mitmacht, ist sehr, sehr wertvoll.
Und sag mal, wie habt ihr das dann geschafft, viermal in Folge diesen Wettbewerb zu gewinnen? Was würdest du sagen, war da euer Erfolgsgeheimnis?
Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig war, sind ein paar Faktoren. Das eine ist, dass man von Jahr zu Jahr auf das Jahr davor aufgebaut hat. Wie der Herr Musk ein paar Mal gesagt hat, es ist nicht selbstverständlich, dass man Fortschritt macht. Man muss daran arbeiten, damit man Fortschritt macht und Informationen gehen auch verloren. Aber tatsächlich haben wir es hingekriegt, auch dadurch, dass ich und andere geblieben sind, dass man von jedem Jahr die Erfahrung ins nächste Jahr gebracht hat. Das ist ein zentraler Punkt und nicht nur die Erfahrung, sondern auch die Kontakte, die Prozesse und so weiter, dass man das einfach teilweise einfach nur wiederholen musste. Und letztendlich die Entwicklung wurde genommen, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was müssen wir in der nächsten Iteration verbessern. Das andere, was ich denke, ein großer Vorteil war von uns eben gegenüber anderen Teams, ist dieser Standort München und die Firmenkontakte letztendlich. Also die Kombination, die wir hier in München haben zwischen Großkonzernen, die uns eben vielleicht eher finanziell unterstützt haben, aber auch vor allem im Münchner Umkreis sehr viele Mittelständler, Fertigungsunternehmen, die extrem gut sind in dem, was sie machen. Man kennt sie ja normalerweise nicht mit dem Namen, aber wenn man in dem Bereich ist, kennt man sie schon, weil sie eben halt Spitzenklasse sind in ihrem Bereich und die auch immer, also zumindest in unserer Erfahrung, sehr offen waren, mit uns zusammenzuarbeiten, mit Studenten zusammenzuarbeiten, die auch ihr Know-how in gewisser Weise an die nächste Generation weiterzugeben. Also und das heißt, diese Firmennetzwerk und dieser Standort haben halt erlaubt, dass wir nicht nur vielleicht finanziell bessere Chancen hatten als andere Team, aber auch das technische Know-how, auf dem wir Zugriff hatten, deutlich höher war, als was wir andere für Möglichkeiten hatten.
Und du hast aber mir, glaube ich, das letzte Mal auch erzählt, ihr habt zum Teil dann auch von einem auf den anderen Jahr sozusagen die Logik und den iPod sozusagen, den alten echt weggeschmissen und nochmal ganz neu mit einer neuen Technologie angefangen. Das ist ja auch irgendwie eine mutige Entscheidung, oder? Also wie habt ihr das, wie kommt man zu so einer Entscheidung oder lag das dann irgendwie nahe?
Also zum Teil lag es an Änderungen in den Wettbewerbsregeln. Das heißt, vor allem nach dem ersten Wettbewerb gab es eine große Änderung von dem Design, aber das lag tatsächlich an den Wettbewerbsregeln. In jedem Jahr hat sich was geändert. Also in jedem Jahr hat man Entscheidungen getroffen und im nächsten Jahr gemerkt, warte, das geht doch besser. Das lag teilweise nahe, teilweise eben nicht. Und dann ging es darum, okay, also ich kann mich durchaus erinnern, dass es manchmal darum ging, okay, diese Entscheidung, wenn wir die so treffen, dann haben wir einen großen Vorteil, was Geschwindigkeit angeht zum Beispiel, aber es ist riesig.